Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren, mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Heute habe ich jemanden zu Gast, der zum Gesicht für Zivilcourage geworden ist. Als ich in seiner Schule Hitlergrüße, Hakenkreuz und andere rechtsradikale Praktiken und Parolen häufen, geht er an die Öffentlichkeit und berichtet davon. Trotz Anfeindungen und Bedrohungen hört er nicht auf, sich für Demokratie und Toleranz stark zu machen und bei Vorfällen ins Sprechen zu kommen. Ganz herzlich willkommen, lieber Max Teske.
Hallöchen, ich freue mich, hier zu sein.
Sehr schön, dass du bei uns zu Gast bist. Bevor wir gleich mehr über dich und dein Engagement erfahren, noch ein paar Sätze zu dir, in der du dich oder zu dir und der Situation, in der du dich wiedergefunden hast. Du bist Lehrer für Mathe und Geografie. 2023 hast du an einer Schule in der Gemeinde Burg im Spreewald gearbeitet. Damals warst du 31 Jahre alt. Gemeinsam mit deiner Kollegin Laura Nickel hast du dich in einem Brandbrief an die Medien gewandt. Darin habt ihr von rechtsradikalen, sexistischen und homofeindlichen Vorfällen berichtet, die euch jeden Tag unter den Schülern und Schülerinnen begegnet sind. Es gäbe um sie herum eine Mauer des Schweigens, kritisiert ihr. Kurz nach der Veröffentlichung entschlossen sich viele Lehrkräfte, ähnliche Vorfälle zu melden. Doch Laura Nickel und du erfuhren neben Anerkennung auch schlimme Anfeindungen. Sticker mit euren Gesichtern wurden verteilt, es gab Schmierereien. Ihr sollt euch nach Berlin verpissen, heißt es darin. Und auf Instagram wurde zu einer Jagd auf euch aufgerufen. Der Staatsschutz ermittelte, ihr habt Polizeischutz bekommen und dann beschlossen, zu eurem eigenen Wohl die Schule zu verlassen. Mit der Versetzung bist du im Sommer 2023 umgezogen und arbeitest seitdem an einer anderen Schule, die, das kann man glaube ich so sagen, mehr demokratische Haltung bezieht. Du bist der SPD beigetreten. Außerdem haben Laura Nickel und du das Bündnis Schule für mehr Demokratie gegründet und für euer Engagement viele Preise gewonnen. Ich stoße den Redakteurinnen und Redakteuren, die diese Texte immer verfassen, einen Dolch in den Rücken, weil ich immer frage, ob das stimmt oder ob du das Gefühl hast, dass sich hier gerade ChatGPT über dich ergossen hat. Ist das richtig, was ich vorgelesen habe, oder gibt es irgendwas, was du noch korrigieren müsstest?
Nee, es ist alles gesagt worden zu meiner Person, was Burg anging, und war alles richtig.
Es ist ja ein bisschen krass, muss ich sagen. Jetzt mal so ganz platt und wenig journalistisch. Da steckt hier enorm viel drin. Also es steckt drin, dass rechte Grenzüberschreitung an einer Schule unter Schülerinnen und Schülern zu Alltag werden. Es steckt darin, dass offensichtlich die Führungskräfte in Bildungsministerium und Schule selber jetzt nicht so positionieren, dass es perspektivisch aufhört. Vor allen Dingen steckt in der Geschichte darin, dass ihr, also diejenigen, die das melden, dann die Schule verlasst und in dem ganzen Zuge auch nicht auf Händen getragen werdet, sondern ihr werdet bedroht und man will, dass ihr weggeht. Nur dadurch, dass ihr weggeht, bleibt ja alles weiterhin so, wie es ist, und es verändert sich ja nicht. Also von daher meine Frage, hast du noch Kontakt zu der Schule in Burg?
Über Umwege habe ich Kontakt zu der Schule in Burg, das ist richtig. Und ja, tatsächlich ist es so, mit unserem Weggang hat sich dort oder mit der Bekanntmachung oder mit dem Brandbrief hat sich an dieser Schule per se erstmal nichts verändert.
Kannst du beschreiben, was an einem normalen Tag an der Schule in Burg zu erleben war? Also wie hast du das empfunden? Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wenn man nicht in der Situation drinsteckt. Also was ist vielleicht auch so ein besonders krasser oder so ein eindrücklicher Tag, der dir im Gedächtnis geblieben ist?
Ich kann mich an eine Situation immer wieder ganz gut erinnern. Das war, als ich in der 8. Klasse Mathematikunterricht hatte und ein Schüler aufstand und Arbeit macht frei rief. Ja, es gab Situationen, wo ein Schüler draußen im Sportunterricht den Hitlergruß mehrmals hintereinander gezeigt hat und die dortige Lehrkraft nicht reagiert hat, ja, die den Schüler betreut hat. Es gab Situationen, wo Schülerinnen zu uns gekommen sind und gesagt haben, dass sie sich nicht mehr trauen, alleine auf die Toilette zu gehen während des Unterrichts, weil sie Angst haben, dass rechte Schüler auf den Fluren sind und sie bedrohen, angehen, wie auch immer. Und das war tatsächlich ein alltäglicher Zustand von den Schülern dort. Uns als Lehrer hat das per se erstmal so nicht getroffen. Wir sind natürlich immer in Austausch gegangen mit den Schülerinnen, also auch vor allem die, die Betroffene waren, aber auch mit den Schülern, die ganz klar rechte Tendenzen hatten. Und man hat schon versucht, uns das spüren zu lassen, auch mit Unterrichtsstörungen, mit Sticheleien, ne? Als Pädagoge prallt das erstmal ab, ja. Für mich ist das ein Beziehungsangebot, was der Schüler mir da gibt. Aber für die SchülerInnen, die angefeindet worden sind, war das keine schöne Schulzeit.
Was habt ihr getan? Also was habt ihr als Lehrkörper getan, um auf diese Dinge zu reagieren? Weil das geht ja, also man erschreckt ja, man nimmt das ja nicht einfach hin, sondern versucht ja irgendwie da auch Feedback zu geben und anzuzeigen, das geht so nicht. Und das hören wir, also das hört jetzt mal auf. Ja. Offensichtlich ja nicht so wahnsinnig erfolgreich. Aber was habt ihr denn getan?
Naja, das A und O ist ja tatsächlich immer so ein bisschen die Kommunikation mit dem Schüler, ne? Und ich würde schon sagen, dass wir da einen sehr guten Draht zu den Schülern auch hatten und wir auch viel reden konnten darüber. Und ansonsten natürlich, wenn es so extreme Situationen waren wie Hakenkreuzschmierereien, Hitlergruß zeigen, dann wurde das natürlich dann der damaligen Schulleitung gemeldet, ne? In der Hoffnung, dass das dann auch weitergeleitet wird.
Habt ihr die Polizei eingeschaltet?
Nein, die Polizei wurde nicht eingeschaltet. Der Werdegang ist ja, dass wir als Lehrkörper das der Schulleitung melden. Die Schulleitung trägt das dann weiter an das Schulamt. Ja, und da gab es dann die Blockade.
Du hast einmal erzählt, das nationalistische Klima habe sich um eine Gruppe an rechtsradikal orientierten Jungen gebildet. Und dann sind diese Leute immer oder diese Gruppe immer weiter angewachsen und haben mehr Macht gehabt und wurden immer mehr geduldet. Wie kann das denn sein? Ich meine, man hat ja im Kopf, du sprichst jetzt auch von der 8. Klasse, das sind ja im weitesten Sinne Kinder. Also wie können denn solche Dinge in einer Schule sich ausbreiten?
Naja, das Umfeld im Spreewald ist schon seit vielen, vielen Jahren sehr rechts geprägt. Wir haben dort einen Fußballverein, FC Energie Cottbus, früher mal erstklassig gespielt, mit einer extrem rechten Hooligan-Szene. Und viele junge Schüler sind zu den Spielen auch gegangen und wurden darüber auch in die rechte Szene, sind darüber in die rechte Szene gekommen. Und das zog sich tatsächlich von der 7. bis zur 10. Klasse, ja. Also da gab es 10-Klässler, die dann auch natürlich cool waren mit ihrer rechten Meinung. Ne? Die waren groß, die waren durchtrainiert, die haben Kampfsport gemacht. Und das hat natürlich junge Schüler beeindruckt. Und darüber sind viele auch ins Gespräch gekommen, haben sich in Klicken zusammengerauft und haben so den Alltag vieler Schüler dominiert und haben eine Drohkulisse auch aufgebaut.
An welchem Punkt habt ihr gesagt, okay, das haben wir jetzt lange genug mitgemacht, es geht jetzt nicht mehr weiter. Wie ist die Genese dieses Brandbriefes erfolgt? Weil, also ich stelle mir jetzt das vor, diese Dinge geschehen, ihr macht darauf aufmerksam, es gibt ja diese Eimerkette, die du gerade genannt hast, ne? Man meldet der Schulleitung, die dem Schulamt, das Amt dann eventuell dem Ministerium oder wie auch immer. Und es passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und Ihr habt euch entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das erinnert ja so ein bisschen an diese anderen Brandbriefe, die es ja immer mal wieder gibt, ne? Hier von der Rütli-Schule oder so. Mhm. An welchem Punkt habt ihr euch überlegt, okay, das geht jetzt nicht mehr so weiter, wir müssen jetzt etwas anderes tun?
Naja, das war, wir hatten damals eine Fachkonferenz und ich kann mich daran erinnern, dass wir waren, glaube ich, so 7, 8 Personen und also Lehrkräfte. Und irgendwie war so eine Machtlosigkeit. Ja, also diese Themen waren auf dem Tisch und irgendwie wusste man nichts mehr so richtig, wie man damit umgehen sollte. Hm. Ja, Dinge, die man der Schulleitung damals gesagt hatte, wurden nicht weitergemeldet. Es wurden, es verlief einfach alles im Sand und Laura kam dann nach dieser Fachkonferenz zu mir und meinte, ey, wollen wir vielleicht an die Medien gehen? So, und ich war dann auch sofort dabei und wir haben uns dann, ich glaube, 1 oder 2 Tage später in einem auf einen Dönerteller getroffen. In einem
kleinen ja, das ist das wichtigste Informationsitem in der Geschichte. Der Dönerteller in Burg.
Ja, wirklich, richtig. Nee, den haben wir tatsächlich nicht in Burg gegessen. Okay. Den haben wir außerhalb. Der war auch echt lecker gewesen, ja.
Schön.
Und wir haben an diesem, das ist ja ein relativ kurzer Brief, ja, den wir geschrieben haben, aber wir haben trotzdem gefühlt irgendwie 1,5 Stunden dafür gebraucht, mussten dann auch das Lokal verlassen, weil er geschlossen worden ist und haben das dann in meinem Auto weitergeschrieben. Und genau, ja, so kam das dann zustande eigentlich. Aus einer Hilflosigkeit, Ratlosigkeit heraus. Und das war irgendwie so der letzte Strohhalm, den wir greifen wollten. Natürlich irgendwie, also wir haben nicht damit gerechnet, dass das medial so groß wird. Ja, also wir dachten, das wird vielleicht irgendwie ein Leserbrief, so andere Schulen entdecken sich darin wieder. Und ja, dann ist es ja so gekommen, wie es gekommen ist.
Erzähl doch noch mal so minutiös und im Detail, wie stelle ich mir das vor? Ihr habt den Brief wo veröffentlicht? Wie lange hat es gedauert, bis ihr Feedback bekommen habt? Wann habt ihr gemerkt, okay, das wird eine große Sache? Wie hat es sich mit den Bedrohungslagen entwickelt? Habt ihr irgendeine Form von Solidarität erfahren im Kollegenkreis? Also das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, wir hatten den Brandbrief an verschiedene Medien in der Region geschickt, unter anderem auch an den RBB. Und hatten uns aber eigentlich keine Rückmeldung, also wir haben keine Rückmeldung von denen erwartet. Und tatsächlich kam dann aber am nächsten Tag die Rückmeldung und man hatte dann mit uns sprechen wollen. Wir haben das alles anonym gemacht mit unterdrückter Nummer. Und die meinten dann zu uns, wenn wir damit an die Öffentlichkeit gehen, dann wird das ein Riesending werden. Und wir haben das erst abgetan und dachten so, nee, ja, das, also ich meine, wir kommen ja aus der Region, wir wissen, wie rechtsextrem die Jugendkultur ist. Und na, von daher war uns das so überhaupt nicht bewusst, dass wir da so ein Medienecho bekommen. Für uns war das eigentlich ja was total Normales, in dieser Welt, sage ich mal, zu leben.
Also ihr habt den Brandbrief verschickt, ihr habt dann Feedback bekommen, unter anderem eben von Kollegen des RBB. Und die haben aber schon vorher gesagt, okay, das ist eine große Nummer.
Ja.
Interessanterweise, ne, dass irgendwie die Außenstehenden das noch mal größer machen beziehungsweise irgendwie das Potenzial erkennen, wäre man selber, wo du so drin gesteckt hast, du und Laura, dass ihr dachtet, okay, vielleicht, genau, interessieren sich so die Regionalmedien.
Ja, also genau.
Ihr werdet ja immer zu zweit erwähnt. Gibt es eine größere Gruppe, die dahinter steckt? Oder wart es tatsächlich nur ihr beide?
Also es waren im Grunde genommen nur wir beide. Wir hatten damals in Burg noch so 3, 4, 5 Sympathisanten, nenne ich sie mal. Ja. Dann gab es den Teil, der das wirklich verachtet hat, ja, dass wir an die Öffentlichkeit gegangen sind damals. Und dann so eine schweigende Gruppe, die sich dazu überhaupt nicht geäußert hatte.
Was haben die Leute denn gesagt? Ich weigere mich ja zu glauben, dass die Leute sagen, ja, da ist jetzt halt ein Hitlergruß, das ist halt ein Hakenkreuz, das ist halt irgendwie SS, NSDAP-Sprache, das interessiert mich nicht. Hast du das Gefühl, die verdrängen es aktiv oder hast du eher das Gefühl, dass es hauptsächlich um den Ruf der Schule und der Region geht, um dass sie sich gesorgt haben oder hast du das Gefühl, also es kann ja auch sein, dass es auch Sympathisanten gibt, ne? Also das ist so für mich als typischer rheinischer Wessi so schwer abzuschätzen, was passiert, wenn regelmäßig diese rechten Grenzüberschreitungen passieren? Was bespricht man denn dann im Lehrerzimmer?
Also tatsächlich war das Kollegium ja auch sehr gespalten. Schon im Vorhinein gab es, also waren so die jungen Kollegen waren eher unter sich, die älteren eher so unter sich. Und wenn so rechte Vorfälle waren, gab es einen großen Teil an Kolleginnen, die das abgetan haben, so als, na, das sind ja Jugendliche, die probieren sich aus. So, na, das war so, also,
die wollen provozieren. Genau,
die wollen provozieren. Darauf sollte man sich nicht einlassen. Und das war tatsächlich so das, was man am häufigsten gehört hat. Es gab ja eine Situation, da mussten Laura und ich uns vor dem gesamten Kollegium hinstellen und uns quasi erklären, warum wir das gemacht haben. Und da gab es Aussagen von Lehrkräften, die dann fragten, was ist mit den ganzen Linksextremisten an unserer Schule, ja? Und mit Linksextremisten meinte der dann, oder meinte die Lehrkraft dann, SchülerInnen, die äußerlich oder die Klamotten tragen, wie man es in Berlin macht. Ja, das waren Linksextremisten dort an der Schule.
So. Die vegane Schnitzel
mitgebracht haben. Ja, quasi, ja.
Die gegendert haben.
Ja, genau, das waren die Linksextremisten an der Schule. Ja, und ja. Da fällt einem manchmal dann auch nichts mehr ein, so was man dann dazu sagen will, ne? Und das Einzige, was uns, glaube ich, geholfen hat, war, dass wir zu zweit waren und dass wir gesagt haben, oder dass wir einfach dazu gestanden haben. Ja, wir haben das gemacht und wir haben das aus vollster Überzeugung getan.
Das heißt, also ich piek's da immer wieder rein, ne? Also ihr habt am Anfang ist anonym gehalten und dann wurde relativ schnell klar, das seid ihr beide. Also die beiden linken Zecken wahrscheinlich, da fiel ja wahrscheinlich der Verdacht dann auch recht zeitnah auf euch.
Ja, wir haben das vor allem anonym gehalten, um so ein bisschen andere Schulen auch in die Pflicht zu nehmen, ne? Mal zu schauen, okay, sind wir damit gerade gemeint? Ja, also es war ja auch nicht der Ort bekannt.
Okay.
So, und da gab es, also wir haben im Nachhinein von vielen Kollegen erfahren, die an anderen Schulen gearbeitet haben, wo die Diskussion losging, okay, wer hat denn da jetzt von uns irgendwie mit den Medien gesprochen? Okay. So, ne? Und das wurde dann relativ schnell klar, dass wir das waren, weil wir haben uns dann irgendwann doch dazu entschlossen, vor die Kamera zu gehen, aber so ein bisschen anonymisiert, ja. Ich hatte einen Basecap auf, was ich nie getragen habe, und einen grünen Pullover. Das war der einzige grüne Pullover, den ich habe. Ansonsten habe ich immer schwarz getragen eigentlich. Ja. Deswegen wurde ich da auch relativ schnell erkannt. Und
wolltest erkannt werden, unterbewusst.
Wahrscheinlich wollte ich. Ich habe schon immer Flagge gezeigt, auch als Jugendlicher. Und das war dann so. Ja, wir wurden dann erkannt, ja.
Hattet ihr rechtsradikale oder rechtsextreme Lehrkräfte im Kollegenkreis?
Also geäußert haben sie sich zum Teil, würde ich sagen, schon grenzwertig. Ja. Und ich glaube im Geiste schon, ja. Ich denke schon. Es gab von einer Kollegin, der Vater hatte mir eine Mail geschrieben, nachdem ich mich quasi verabschiedet habe von den SchülerInnen, dass es gut sei, dass ich jetzt endlich gehe und dass es eine positive Nachricht ist. Und Schüler wurden von einer bestimmten Lehrkraft auch immer als unsere Ausländer genannt. Ja, es waren nicht die Schüler so, sondern es waren die Ausländer an der Schule. Und die Sprache war schon ziemlich ja, doch sehr rechtsgeprägt zum Teil.
Wir haben da gerade drüber gesprochen, du hast heute noch Kontakt. Wie ist es heute an der Schule? Was ist da? Gibt es irgendwelche Konsequenzen, Maßnahmen? Haben die irgendwelche Prozesse eingeführt, Projekte eingeführt, um alle dem zu begegnen?
Also es gibt zumindest einen neuen Schulleiter. Ich weiß auch, dass es relativ viele neue Kolleginnen dort gibt. Soweit ich das auch mitbekommen habe, auch mit Migrationshintergrund. Projekte werden auch sporadisch durchgeführt. Und ansonsten ist es, also hat sich nicht viel geändert. Also ich habe auch gehört, dass da immer wieder zu Hitlergrüßen kommt, ne? Vielleicht nicht in der Schule, aber davor, ja, zu Lehrerinnen und zu ehemaligen Kolleginnen.
Du hast 2023, also vor anderthalb Jahren gesagt, die Rechtsextremen sind in Südbrandenburg in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Es ist ja eine ganz interessante Perspektive, oder es ist überhaupt ganz interessant, je nachdem, wer welche Perspektive hat, die Geschichte der Nachwendezeit zu erfahren. Es gibt die einen, die von der Umbruchstimmung erzählen, dem Ankommen der Bundesrepublik Deutschland, die Härten, Brüche, Transformationserfahrung. Was aber ausbleibt, ist das, was dann die anderen erzählen. Und das sind dann die sogenannten Baseballschlägerjahre. Und wenn ich deinen Bericht höre, frage ich mich, haben die Baseballschlägerjahre eigentlich mal reell aufgehört? Nee. Oder haben die sich einfach nur geändert mit anderen Personen und sind dann irgendwie in so ein anderes Umfeld hineintransformiert. Denn regelmäßig Hitlergrüße an einer Schule, das sage ich jetzt mal, kann ja nicht die Normalität in Deutschland sein.
Also meiner Meinung nach haben die Baseballschlägerjahre nie aufgehört. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als ich selber in der 7. Klasse war, lange Haare trug, bunte Klamotten anhatte. Also ich wurde so oft angefeindet, körperlich geschlagen, ne? All dieses Prozedere selber am eigenen Leib erfahren. Und als ich damals nach Burg an die Schule kam, hatte ich so einen richtigen Flashback. Also ich hatte das Gefühl, ich bin wieder in meiner eigenen Schulzeit angekommen, weil sich nichts verändert hat. Also höchstens das Aussehen. Also sie treten halt nicht mehr als die Nazis mit Glatze und Springerstiefel und Bomberjacke auf, ne? Sondern halt doch relativ normal. Und was ich damals meinte mit, dass der Rechtsextremismus in Südbrandenburg in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, die Neonazi-Struktur ist ganz stark verbandelt mit Kampfsportlern und dem Rockermilieu in Cottbus. Und die haben ein extrem stark aufgestelltes finanzielles System dort. Also wir sprechen da von Tattoo-Läden, wir sprechen von Restaurants, von Klamottenlabels, die sie haben, von Security-Firmen, Event-Management, Reinigungsfirmen. Ja, also sie sind präsent, sie sind da und machen auch nicht Halt vor Gewalt am helllichten Tage mitten in der Innenstadt in Cottbus. Ja, also dieser Ort ist meiner Meinung nach, oder Südbrandenburg ist für jemanden, der nicht weiß, wie er sich dort bewegen soll, brandgefährlich. Als Linker, als queerer Mensch und auch als jemand, der Migrationshintergrund hat.
Wir haben jetzt Bundestagswahlkampf gehabt und die Bundestagswahl und nahezu der gesamte Wahlkampf war beherrscht von so einer Ausländer-Raus-Rhetorik und so einer Ausländer-Raus-Stimmung. Und wenn ich jetzt höre, was du sagst und wenn ich auch höre, was andere sagen aus anderen Teilen Ostdeutschlands, dann wäre es ja sinnvoller gewesen, über andere Dinge zu sprechen. Also es passt ja nun wahrlich nicht zusammen oder eher andersrum. Man hat ja fast das Gefühl, dass diejenigen, die die Baseballschlägerjahre angeführt haben, die an diesen Schulen sich freuen, wenn dann endlich du weg bist, weil du auf diese Hitlergrüße hingewiesen hast, dass man denen nach dem Mund geredet hat. Hattest du auch das Gefühl? Also, dass dieses kleine, also diese kleinen Dörfer und diese kleinen Enklaven, wo es ja so hart zugeht, dass die den politischen Diskurs in Deutschland bestimmen?
Ich weiß nicht, ob sie den politischen Diskurs bestimmen, aber ja, ich gebe dir total recht, dass die Migrationsdebatte ein unglaublich, eigentlich ein allumfassendes Thema war in dem Wahlkampf. Und das hat mich massiv gestört, auch wie man damit mit der AfD umgegangen ist. Ja, die AfD muss man ja vor allem auch mit politisch-wirtschaftlichen Fragen stellen. Ja, man muss schauen, wie man die Mietendeckel regelt, ja. So, also wenn ich überlege, wie die Mietpreise in Cottbus mittlerweile in die Decke getrieben worden sind, ja, das bringt natürlich Unruhe, das bringt Unverständnis in der Bevölkerung. Und ich glaube, dass das zentrale Themen sind, die in den Vordergrund hätten gestellt werden müssen. Ich glaube, dass die Parteien eher versuchen wollten, viele Wähler von der AfD wegzukaschen wieder.
Indem man sie kopiert. Es klappt ja hervorragend, sehen wir gerade. Die AfD ist 1 Prozentpunkt hinter der CDU. Und also nicht nur zweitstärkste, sondern bald stärkste Kraft, wenn es so weitergeht. Man denkt ja, man würde in Deutschland aus den Erfahrungen der Konservativen in anderen Ländern, also inklusive USA oder anderen europäischen Ländern, lernen. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Man hat ja das Gefühl, dass die Konservativen in Deutschland ungefähr gar nichts gelernt haben von ihren konservativen Parteifreundinnen im europäischen Ausland oder auch in den USA. Also wer versucht, sich an die Rechten und Rechtsextremen anzudienen und deren Position übernimmt, der sorgt einfach nur dafür, dass wie in den USA die Faschos an die Macht kommen und da die Demokratie aushebeln oder wie in Österreich dann die Rechtsextremen plötzlich stärkste Kraft sind. Und auf dem Weg ist ja die AfD jetzt auch. Das ist der perfekte Zeitpunkt für einen Übergang. Ich weiß nicht, ob du Max unseren Podcast kennst.
Ja.
Es muss gespielt werden. Und wir spielen jetzt auch ein Spiel. Das heißt, ganz schön knapp, alles auf Zeit. Ich werde jetzt aus der Hüfte ganz viele Fragen zu dir rüberschießen und du musst so schnell antworten, wie es nur geht.
Mein Bestes. Ja?
Ganz schön knapp, alles auf Zeit.
Guck mal, bereits die erste Frage, da weiß ich doch, dass kann nur in deine Richtung gehen. Wer ist dein Lieblingsmathematiker?
Oh Gott. Da muss ich passen. Weiter.
Was ist dein Guilty Pleasure?
Übersetz das mal bitte.
Was ist etwas, woran du dich erfreust, was du aber vielleicht nicht jedem sagen würdest?
Eigentlich so jetzt, wenn der Frühling kommt. Also ich finde das, das ist so Balsam für die Seele, wenn man draußen ist, spazieren gehen kann und die Sonne scheint und man so Kraft tanken kann und den Winter so ein Stück weit hinter sich lassen kann.
Hast du einen Spitznamen?
Nee.
Was hast du kürzlich zum ersten Mal gemacht?
Boah, zum ersten Mal. Ich habe einen Kugelhahn angebaut im Garten. Okay. Das fällt mir jetzt spontan ein.
Hast du einen Ohrwurm? Wenn ja, welchen?
Ja, von The Shampoo Shiny Black Taxi Cab.
Wann schämst du dich fremd?
Boah, also ihr merkt, ich bin richtig schlecht im schnellen Antworten, ne? Ich schäme mich fremd, wenn ich Nazis sehe.
Tja, guck. Da muss jeder durch. Es ist auch vollkommen irrelevant, ob du da gut bist oder nicht. Wir kennen da überhaupt gar kein Erbarmen. Also jeder Gast muss bei uns spielen. Aber du hast es ganz hervorragend gemacht. Die Nazis. Stört es dich eigentlich, dass du jetzt so wahnsinnig viel auf Rechtsextremismus und Neonazis angesprochen wird, wenn es um deine Heimat geht oder den Ort, an dem du lebst?
Nee, gar nicht, weil das gehört irgendwie so ein Stück weit zu meiner Identität dazu, dass die Welt, in der ich groß geworden bin, dass die politische Arbeit, die ich leiste, und die mache ich gerne und deswegen spreche ich auch gerne darüber. Und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, darüber zu sprechen.
Hm. Du bist durch den Brandbrief in die Öffentlichkeit gerückt. Über dein Leben davor ist wenig zu finden. Bist du denn Ostdeutsche überhaupt?
Ja, also was heißt Ostdeutsch? Also ich bin 91 geboren, also nach der Wende. Und aber ich bin in Südbrandenburg verwurzelt quasi. Also meine Familie kommt daher, ja.
Was ist denn etwas, wo du sagst, das ist besonders schön in meiner Heimat?
Der Spreewald. Mhm. Und die kleine, aber feine, aktive, linke Kultur, die es gibt.
Ich will keine Vorurteile schüren und vor allen Dingen werde ich jetzt damit meine geografischen Unkenntnisse wahrscheinlich offenbaren, aber das ist schon dort, wo die Gurken herkommen, ne?
Naja, ursprünglich kommen die Gurken ja eigentlich aus Holland, ne? Die wurden, glaube ich.
Tütüt.
Ja, ja, also wir sollten uns gewisse Sachen nicht aneignen, die uns eigentlich nicht gehören.
Okay, also ich will dich auf gar keinen Fall bei deiner
Also vielleicht liege ich auch falsch. Aber wenn du Spreewälder Gurken isst, ja, die kommen dann aus dem Spreewald und die sind auch wirklich sehr, sehr lecker.
Das wollte ich nämlich sagen. Also es gibt ja irgendwie Beelitzer Spargel, ja, genau. Spreewaldgurken und so. Und es gab, glaube ich, mal, ich bin ja großer Fan von Kalkofes Mattscheibe und ich meine, Karl Moik hätte immer Werbung für Spreewaldgurken gemacht. Nee, nicht Karl Moik, Achim Menzel war es. Aber es
ja,
ist
kommt ja auch aus Cottbus.
Genau. warum bist du eigentlich Lehrer geworden?
Boah, also ich bin ja quasi so ein Seiteneinsteiger. Ja, ich bin eigentlich gelernter Erzieher. Ich habe in verschiedenen Kinder- und Jugendwohngruppen gearbeitet und hatte dann eine Stelle, wo ich sehr viel im Büro gesessen habe und ich habe mich pädagogisch ziemlich unterfüttert gefühlt. Und dann hatte ich irgendwann ein Gespräch mit jemandem, der auf der Sportschule in Cottbus unterrichtet hatte, meinte, ich soll mich doch einfach mal als Lehrer bewerben. Und das habe ich dann gemacht. Und ich glaube, 2 oder 3 Wochen später stand ich dann vor der ersten Klasse alleine. Und dann bin ich irgendwie Lehrer geworden von jetzt auf gleich. Und ja, genau.
Du hast jetzt die Erfahrung gemacht, an 2 unterschiedlichen Schulen zu lehren, oder mindestens an 2 unterschiedlichen, zuletzt in Burg und jetzt eben an der neuen Schule, nachdem du dort weggegangen bist. Wie erlebst du die neue, andere Schule? Was sind die Dinge, an denen man merkt, dass man sich jetzt nicht mehr in Burg befindet, beziehungsweise ist so das Klima besser? Wie ist die Lehrerschaft? Was passiert, wenn es bei euch jetzt Hitlergrüße und Hakenkreuze gäbe? Gibt es die da?
Es gibt auch an dieser Schule immer mal wieder Schüler, die übers Ziel hinausschießen. Ah, das bagatellisiert es auch. Die rechte Sprüche lassen. Hitlergrüße oder sowas dergleichen gibt es nicht. Also ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Aber dort wird halt sofort reagiert. Ja, da ist eine Schulleitung, eine junge Schulleitung, eine Schulleiterin, Schulleiter, die wirklich Haltung zeigen, die offen sind für Veränderungen. Ein Kollegium, was jung ist, was zusammenhält. Da gibt es keine Grüppchentrennung. Das ist dort ein total offener Umgang miteinander, auch mit den Schülern. Und das macht unglaublich viel aus. Also dieses Kollegen, was ich dort habe, ist, die unterrichten wahnsinnig gerne und die sehen ihren Beruf Lehrer nicht nur als Lehrer, sondern auch so ein Stück weit als Vermittler, wie man im Leben auch so zurechtkommt. Ja. Und da ist ist unglaublich viel Engagement dabei. Und auch dieses Miteinander mit den Schülern ist sehr eng und sehr vertrauensvoll tatsächlich. Und die Schülerschaft, da gibt es schon einen gewissen Einfluss so auch aus Potsdam, dass so Zugezogene sind. Und man merkt einfach so diese Vielfalt, ja. Und die ist unglaublich bereichernd.
Was kannst du als Lehrer und was kann eine Schule eigentlich leisten, damit Kinder und Jugendliche derart politisch gebildet sind, dass sie verstehen und auch leben, dass sie sich in dieser weltoffenen, demokratischen, freiheitlichen, progressiven Bundesrepublik zurechtfinden, engagieren und eben nicht an den Rand gedrängt sehen oder sich selber an den Rand bewegen? Also was kann Schule leisten? Was kannst du als Lehrer leisten?
Also ich glaube, Schule und wir als Lehrkräfte können in dem Sinne viel leisten, wenn wir in einem ganz engen Austausch mit der Elternschaft auch sind. Ja, weil da obliegt eigentlich auch der große Anteil der Erziehungs, der Erziehung einfach. Wir haben ja eher per se den Bildungsauftrag und wir können natürlich dafür Sorge tragen, dass junge Schüler mit anderen Dingen in Berührung kommen, mit Vielfalt in Berührung kommen, wenn wir sie vorleben, ja, also wenn wir ein vernünftiges Miteinander schon alleine schaffen, ja, wie wir untereinander mit den Kollegen umgehen, wenn wir jeden Schüler respektieren, so wie er ist, ja, dass wir Diskussionen auch in einem Mathematik- oder Englischunterricht mal zulassen und mal irgendwie das Mathebuch beiseite legen und uns über politisch wichtige Themen unterhalten, die Schüler gerade brennend interessiert, ja, also warum sollte ich das als Lehrkraft ablehnen? Ich glaube, gerade auch an der Oberschule brauchen die Schüler Raum, um ihre Ängste und Sorgen, und die haben sie zuhauf, dass man mit ihnen darüber spricht. Und sie sind geplagt von diesen ganzen Kriegen, die es gibt. Sie sind geplagt darüber, kann ich hier noch in Deutschland bleiben oder werde ich abgeschoben? So, oder ja, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung, ob ich noch einen Ausbildungsplatz bekomme. Ja, das sind Themen, die Schüler unglaublich doll interessieren. Und ich glaube, das muss vor allem an der Oberschule mehr in den Vordergrund gerückt werden. So, und vielleicht lieber eine Stunde Mathe weniger und dafür eine politische Bildung oder ein Demokratieunterrichtsfach mehr.
Laura Nickel und du, also die Verfasser und Verfasserin des Brandbriefs, ihr habt ein Bündnis gegründet, Schule für mehr Demokratie. Was ist das?
Also wir haben dieses Bündnis Schule für mehr Demokratie gegründet, damit wir uns mit anderen Lehrkräften, Eltern und SchülerInnen austauschen können. Das ist im Grunde genommen ein recht loses Bündnis. Ja, also da kann jeder mitmachen, der Lust hat, der sich engagieren möchte, der auch sich eine Veränderung in der Schule, innerhalb der Schule wünscht. Und wir sind da total offen. Einziges Credo ist natürlich, dass man nicht rechts außen steht. Ne?
Ich finde das eine hervorragende Anschluss, eine Anschlussinfo für unser nächstes Spiel. Das heißt, ganz schön schwierig.
Puh, ganz schön schwierig. Entscheide dich.
Es ist ein Quiz. Oder wie man auch, wie ich es auch schon gehört habe, ein Quiz. Und ich stelle dir jetzt einige Fragen. Und du musst einfach mit all deiner Expertise und all deinen Kenntnissen und Erfahrungen versuchen, die richtige Antwort zu bekommen. Okay.
Du hast 30 Sekunden Zeit für jede Frage und die erste lautet folgendermaßen. Wie viele rechtsradikale Vereinigungen sind in Deutschland nach § 3 des Vereinsgesetzes verboten, weil sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richten?
Boah. In der gesamten Bundesrepublik?
Mhm.
150 bis 200.
Es sind mindestens 57.
Okay.
Laut Verfassungsschutzbericht 2022.
Na, dann müssen da noch einige dazu.
Wahrscheinlich fehlen da ein paar. Und der Verfassungsschutz, der ist jetzt noch nicht da aufgefallen, dass er besonders emsig hinterher ist. Vielleicht liegen wir eher bei der Zahl, die du genannt hast. Aber offiziell sind es 57. Frage 2. Du kennst sicher die Aluminiumplatten an Schulgebäuden, auf denen Schule und Rassismus, Schule mit Courage steht. Was muss eine Schule tun, um das Logo zu bekommen? Genau, Punkt. Ich dachte, ich muss hier noch irgendwelche Sachen vorlesen, aber nein.
Was muss eine Schule tun, um diese Platte zu bekommen? Boah, vielleicht ein Bewerbungsschreiben?
Ich richte gerade nur meine Kamera aus, entschuldige, die defokussiert. Da muss ich immer so witzige Bewegungen machen. Genau. Ah, jetzt. Genau. Also, was muss eine Schule tun, damit sie diese Plakette bekommt?
Ich denke, sie muss ein einmaliges Projekt zu Rassismus machen und dann vielleicht ein Video dazu drehen und ein Bewerbungsschreiben dahin schicken. Und ich glaube, das war's schon. Ich glaube, dass das nichts Nachhaltiges ist.
Also, die Antwort lautet: Mindestens 70% der Schulmitglieder müssen in einer geheimen Abstimmung klären, dass sie sich aktiv gegen Diskriminierung, insbesondere Rassismus, einsetzen werden. Es braucht eine Patenperson meist aus dem öffentlichen Leben, die das Engagement unterstützt. Und es muss eine festliche Aufnahmeveranstaltung geplant sein. Wie viel davon jetzt sehr nachhaltig ist und tatsächlich in das Schulleben oder in die Schülerschaft hineinragt, das kann man sicherlich befragen. Aber das sind jedenfalls die Dinge, die man tun muss, um diese Plakette zu bekommen. Ich nenne dir jetzt tatsächlich auch mal so ein paar Patinnen und Paten und einer von denen ist es aber gar nicht, sondern da habe ich dich verduppt und zwar musst du jetzt raten, wer von denen es nicht ist. Ist es A, die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, B, der Musiker Jan Delay, C, der Schriftsteller Ferdinand von Schirach oder D, die Comedienne Caroline Kebekus.
Ursula von der Leyen.
Falsch. Ursula von der Leyen ist in der Erich-Kästner-Oberschule Laatzen und der Marie-Curie-Schule KGS Ronnenberg. Jan Delay ist das an der BBS Buxtehude. Und Caroline Kebekus am Heinrich-Heine-Gymnasium in Köln und am Stadtgymnasium Köln-Porz. Ferdinand von Schirach war es.
Okay.
Der fehlt. Das Schulamt in Cottbus hat dich nach dem Brief zu einem Gespräch eingeladen. Und du wurdest abgemahnt.
Ja, richtig.
Weil du eben nicht der Pressesprecher der Schule bist, sondern die Anträge und die Vorfälle an die Schulleitung weiterleiten musst und nicht selbst veröffentlichen. Fandest du das richtig? Fandest du es falsch? Hast du dich da gefühlt wie im falschen Film?
Ach na ja, das hindert mich ja nicht daran, politisch aktiv zu sein. Ja. Und ich habe in dieser Abmahnung, ich habe das ganz vergessen, stimmt, dass du das sagst, ich habe eine Abmahnung bekommen damals.
Gut, das würde ich erinnern.
Ja, nicht,
haben.
Dass bald die zweite kommt. nee, da stand dann damals drin, dass ich den Schulfrieden stören würde. Ja. So, und das fand ich schon irgendwie ziemlich lächerlich. Und das hat mir dann auch gezeigt, dass es da wahrscheinlich auch in den Führungspositionen Leute gibt, mit denen man da auch nicht zusammenarbeiten kann. Und aber das blende ich dann aus. Also das ist für mich dann, das lese ich mir einmal durch, lege das zu meinen Akten und dann geht die politische Arbeit einfach weiter.
Ihr habt diese Erlebnisse gemacht. Ihr habt diesen Brandbrief geschrieben. Es gab Feedback von Journalistinnen und Journalisten. Dann seid ihr weggegangen von der Schule, weil ihr euch da nicht mehr unterstützt gefühlt habt. An der neuen Schule seid ihr gut aufgenommen worden. Ihr habt diese dieses Projekt gegründet, wurde dafür auch ausgezeichnet. Aber es gibt ja noch einen Teil, der wichtig ist, der ganz häufig passiert, den ich ganz häufig höre. Und zwar hattet ihr plötzlich eine Bedrohungslage.
Ja.
Und es gab persönliche Angriffe, es gab derart viel Gefährdungspotenzial, dass ihr unter Polizeischutz standet. Also was ist da passiert? Wie kam es dazu und wie habt ihr das erlebt?
Ja, also es gab ja diesen Aufruf im Internet, Jagd auf uns zu machen. Und wir waren ja relativ schnell bekannt, waren oft in den Medien. Und demzufolge war das dann auch so, dass wir im öffentlichen Raum sehr schnell wahrgenommen worden sind. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wie ich mit meiner Tochter, die damals 4 Jahre alt war, einkaufen war. An einem Samstag. Wir haben Vormittag Brötchen geholt, weil wir ein Spätstück gemacht haben. Kein Frühstück, sondern ein Spätstück. Und wollten zum Auto gehen. Und dann kamen Männer, das waren 3, 4. Und die fingen massiv an, mich zu beschimpfen. Also wirklich in einer extremen Lautstärke. Und ich weiß noch, wie meine Tochter an meiner Hand sich an meiner Hand festgeklammert hatte und bitterlich geweint hatte, weil sie nicht wusste, was gerade los ist, ja. Und die aber auch einfach nicht aufgehört haben, ne? Und ich weiß noch, wie ich meine Tochter dann ins Auto wirklich reingeschmissen habe, ohne sie anzuschnallen. Ich habe mich ins Auto gesetzt und wir sind gefühlt mit quietschenden Reifen von diesem Parkplatz weggefahren, ja. Und das waren dann so Situationen, wo wir gesagt haben, okay, wenn du jetzt hier nicht mal irgendwie mehr Brötchen holen gehst mit deiner Tochter, ohne sicher zu sein, dann müssen wir hier weg. Und ja, das waren dann halt so Situationen, ne, die dann auch dazu geführt hatten, dass die Polizei da öfters an unserem Wohnort Streife gefahren sind, ne? Und das war beängstigend, wenn man dann auch die Polizei dann in der Wohnung hat und die mit einem dann die Gefährdungslage besprechen, so, und einem Tipps geben, was wir jetzt machen sollen, wie wir uns verhalten sollen draußen. Und ja, das war dann eine neue Eskalationsstufe einfach in der ganzen Sache, wo wir einfach schauen mussten, okay, wie können wir uns jetzt hier am besten verhalten, wie können wir uns hier schützen und auch vor allem auch unsere Kinder und unsere Familien schützen. Ne? Da war dann einfach dieser logische Gedanke, okay, wir gehen jetzt hier von der Schule erstmal weg, dass wir diesen Fokus erstmal von dieser Schule auch nehmen, weil wir auch da einen Schutzauftrag den SchülerInnen gegenüber haben, ja. Und wenn dann so eine Idioten vom dritten Weg dort anfangen, Flyer zu verteilen und man die Polizei rufen muss, weil sie nicht weggehen, ja, dann ist es, glaube ich, erstmal das Sinnvollste gewesen, dass wir die Schule verlassen haben.
Hast du das Gefühl, dass du vertrieben wurdest?
Naja, was heißt vertrieben? Also man hat uns schon deutlich zu verstehen gegeben, dass wir in der Stadt nicht erwünscht sind, ja, auch in der Region nicht. Ich meine, da gab es ja auch erbärmliche Videos von AfDlern, die jetzt auch im Bundestag sitzen mittlerweile und die uns als Denunzianten beschimpft haben, weil wir uns für demokratische Werte eingesetzt haben, ja. Und also ich würde nicht sagen, dass man uns vertrieben hat, aber man hat uns schon dazu gebracht, dass wir ins Überlegen gekommen sind, in die Überlegung gegangen sind, den Ort zu wechseln. Ich glaube, also für mich bedeutet dieser Begriff vertrieben, dass man dann so für immer weg ist. So, das war auch nicht unsere Absicht, für immer weg zu sein. Ich meine, ich wohne jetzt nur woanders, politisch aktiv bin ich nach wie vor und ich werde auch wieder zurückkommen in die Heimat. Ja, und da sind meine Wurzeln, da ist meine Familie, da ist mein soziales Umfeld, so, und da werde ich wieder zurückkommen, das steht außer Frage.
Was ist dein Hinweis, dein Tipp oder dein Ratschlag für Kolleginnen und Kollegen, die sich in einer ähnlichen Situation wiederfinden wie du und Laura? Was würdest du denen mitgeben?
Keine Alleingänge machen. Ich glaube, wenn ich Laura damals nicht an meiner Seite gehabt hätte, und ich weiß auch, dass es andersrum so war, hätten wir diesen Schritt nicht gewagt. Ja, da an die Öffentlichkeit zu gehen. Das war immer gut zu wissen, jemanden an der Seite zu haben, da auch so ein Stück weit auf gleicher Linie zu sein und in die Konfrontation mit anderen Kollegen zu gehen. Hm. Und wenn man Gesprächsbedarf hat, wenn man so eine Situation hat, dann kann man uns auch gerne anrufen über unser Hilfetelefon, was wir gegründet haben. Ansonsten, wie gesagt, echt sich quasi Verbündete suchen und diesen Kampf gemeinsam führen, ja, und nicht alleine irgendwie versuchen, Veränderungen herbeizubringen, weil das wird einfach unglaublich schwierig.
Lieber Max, wir sind quasi am Ende unserer Folge. Zum Abschluss haben wir immer einen kleinen Block, der ist unseren Gästen gewidmet und die können da eine Werbeanzeige platzieren. Also, okay. Wenn du eine CD hast, ein Projekt hast, ein Buch hast, eine Kollegin hast, einen Kollegen hast, Menschen hast, auf die du aufmerksam machen möchtest oder eigene Themen hast, die du platzieren möchtest, das wäre der richtige Ort und du kannst loslegen und zwar jetzt.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Wenn ihr betroffene SchülerInnen, Lehrkräfte oder Eltern seid, die rechte Gewalt am Ort Schule erfahren, ihr könnt uns jederzeit anrufen, immer am das Hilfetelefon anrufen, aktiv für Vielfalt und Menschlichkeit. Das haben wir gegründet, um euch zuzuhören, um sich auszutauschen. Und ihr könnt uns erreichen 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr, immer dienstags und donnerstags 18 bis 21 Uhr. Da sind sehr, sehr engagierte Leute am Telefon. Die Telefonnummer ist die 0800 060 108. Ihr könnt uns gerne bei Instagram folgen. Ansonsten möchte ich noch sagen, dass ich allen Menschen Mut zusprechen möchte, die sich gegen Hass, gegen Rechtsextremismus einsetzen. Wir dürfen nicht locker lassen. Wir müssen manchmal den Kopf hinhalten, um was zu verändern. Und gemeinsam können wir das auch schaffen. Denn das Leben ist einfach zu schön, um es den Nazis zu überlassen.
Was für ein fantastischer Spruch. Vielen Dank, lieber Max, dass du da warst. Es war wirklich inspirierend. Vor allen Dingen, es ist ja so eine Information aus erster Hand.
Ja.
Menschen, die, so wirst du dich wahrscheinlich nicht gefühlt haben, die nicht als Superhelden auf die Erde gekommen sind, sondern plötzlich eine Situation sehen, sich engagieren, Risiken eingehen, sich verbünden und dann versuchen, etwas zu verändern. Das ist so perfekt und ich wünschte, es gäbe mehr Menschen, die so wären. Von daher vielen Dank, dass du das gemacht hast. Vielen Dank dafür, dass es dich gibt und dass du heute zu uns in unsere Sendung gekommen bist. An die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert doch bitte unseren Podcast. Empfehlt uns weiter. Ihr findet alle Folgen, alle Beiträge, bestimmt auch Quellen, Anzeigen und Shownotes und den ganzen Schnickschnack auf veto-mac.de. Ansonsten gibt es uns auch auf Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle zwei Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin folgt uns auf Instagram und TikTok.